49 Jahren, dass die Zeltevangelisation in Eichstätten für die ganze Umgebung lief. Dankeschön. Ich weiß nicht genau, wann wir zum ersten Mal den Boden dieses Dorfes betraten, aber das dürfte im Vorjahr desselben Jahres gewesen sein. Januar, Februar war es. Ich denke, es war in jener Zeit. Wenn wir die alten Lichtbilder noch zur Hand hätten, könnten wir das vielleicht unter Beweis stellen. Ja, es sind viele Jahre her, seit unsere Freundschaft in Christus begann. Es waren gesegnete Zeiten, die der Herr uns gab. Und wir freuten uns immer wieder, wenn wir hier vorbeifahren durften. Nicht, weil wir dann Karotten und Kartoffeln mitnehmen durften. Das kam hinzu, aber einfach, um Kontakt aufzunehmen. Und ich denke, das letzte Mal, dass ich hier war, vielleicht, ja, meine Frau war wohl auch hier, war auf der Konferenz, zu der ich eingeladen war, etwa im Juni. Das dürfte im Jahr 03 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, seitdem ist viel Wasser unter die Brücke gelaufen. Vieles ist geschehen. Die Welt ist verändert. Aber unser Herr verändert sich nie. Wir sollten uns zum Guten verändern. Vor kurzem begegnete mir ein Freund seit einigen Jahren, der sagte, du hast dich gar nicht verändert. Ich sagte, schade. Ja. Wir wollen Gottes Wort aufschlagen und die heute Morgen lesen aus dem Philipperbrief. Aus dem Philipperbrief. Und es geht um einen Apostel. Und zwar um einen wenig beachteten Apostel. Ihm wurde allerdings große Beachtung geschenkt von einem der beachtetsten Apostel, nämlich von Paulus. In den meisten Übersetzungen steht hier wohl nicht Apostel und das muss es auch nicht. Das deutsche Wort heißt Gesandter. Apostel ist ja ein griechisches Wort, deutsch ausgesprochen. Genau im Griechischen Apostolos. Das ist einfach der Abgesandte für eine bestimmte Aufgabe. Und der Apostolos, der Apostel, steht ganz im Schatten seines Senders. Er hat ihn geschickt, gesandt, mit einer Botschaft, die er nicht selbst sich ausdenkt, sondern mit der er betraut wurde. Nun, wir lesen einmal diese Worte. Wir beginnen mit Vers 25, es sind die letzten Verse von Philipper Kapitel 2. Philipper 2, Vers 25. Ich erachte es aber für nötig, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitwirkenden und Mitstreiter, aber euren Gesandten und Dienstleistenden in meiner Not zu euch zu schicken. Da er sich nach euch allen sehnte und sehr bekümmert war, weil ihr hörtet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Gott war ihm jedoch barmherzig, aber nicht nur ihm, sondern auch mir, damit ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit haben müsse. Umso eiliger also habe ich ihn geschickt, damit, wenn ihr ihn wieder seht, ihr euch freut und ich umso weniger traurig bin. Nehmt ihn also bei euch auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren, weil er wegen des Werkes Christi dem Tode sehr nahe kam, weil er seine Seele aufs Spiel setzte, damit er aufhole euren Mangel an Dienstleistung für mich. Eine etwas anders lautende Übersetzung, nehme ich an. Es sind hier einige Wahrheitszüge, einige Gedankenlinien in diesem Text, die wir hervorheben möchten. Es ist ein Text, der uns sehr lebensnah ist. Hier werden Dinge erwähnt, die wir durchaus nachvollziehen können. Das eine oder das andere ist uns vielleicht schon fremd, weil wir nicht ganz die Situation kennen. Vielleicht auch, weil die Sprache, es ist ja vor vielen Jahren geschrieben worden, und auch wenn man es übersetzt, bleibt es in gewissem Maße alt. Aber es ist frisch, weil Gott hier spricht. Er spricht nicht durch sein Wort, dies ist seine Sprache. Er spricht mit Worten, mit Wörtern in Sätzen. Und dies ist ein Stück Wort Gottes durch den Mund des Paulus oder durch die Feder des Paulus uns geschenkt. Viele haben es abgeschrieben und es ist bis zu uns gekommen. Hier haben wir einen Mann, der Christus ähnlich ist, Epaphroditus. Er ist nicht der Einzige in diesem Kapitel. Das Bild von Jesus, damit wir gleich vergleichen können, in der Christusähnlichkeit, haben wir im ersten Teil dieses Kapitels. Zuerst ruft der Apostel auf zu gegenseitiger Wertschätzung. Er nennt einige Erfahrungen, von denen er wohl hofft und zum Teil auch annehmen darf, dass sie bereits vorhanden sind. Die haben wir in Vers 1. Wenn man gewohnt ist, einander aufzurufen, Ermahnung ist zu wenig und zu negativ. Das griechische Wort bedeutet aufrufen, trösten, Zuspruch geben, kann ermahnen bedeuten, aber vielleicht die meiste Zeit nicht. Gibt es tröstlichen Zuspruch in der Liebe oder aus der Liebe und so weiter, Gemeinschaft des Geistes? Das sind Erfahrungen, die Paulus erwartet, auch bei schwachen Christen, dass sie vorhanden sind. Das ist viel gefordert, nicht wahr? Eine Gemeinde wie die in Philippi mag schwach sein. Wir haben hier schwache Christen, aber auch starke. In Kapitel 4 hat es einen Bruder, der dürfte Syzygos heißen. Aber das bedeutet Mitziehender am Joch. Nun, das braucht schon einige Kraft. Er wird wohl eine Stütze für andere gewesen sein und Paulus hat Vertrauen zu ihm, dass er auch anderen bitte helfen möchte. Epaphroditus ist ein Starker im Glauben, aber es hat auch andere, die etwas schwächer sind. Und die ruft er auf in Kapitel 2, den Versen 2 bis 4, dass sie doch stark werden möchten und nichts aus dem eigenen tun möchten, sondern vom Herrn her. Denn wir sind ja in ihm und er in uns. Und da ist die Kraft gegeben, das Leben, die Dynamik, aus der wir dann wirklich leben und wie von selbst eigentlich dienen dürfen, ohne groß geboten zu werden. Nun, das Bild von Jesus Christus haben wir dann ab Vers 5. Der Satz geht weiter. Vers 5 beginnt nicht mit einem neuen Satz, sondern ist die Begründung für das, was Paulus eben gesagt hat, wozu er aufgerufen hat. Weil Jesus Christus uns ein Vorbild hinterlassen hat. So wie er dachte und so wie er handelte, möchten auch wir, nicht nur die Philipper, denken und handeln, bis zu einem schändlichen Tode, wenn es sein muss. Ja. Hohe Erwartungen an eine schwache Gemeinde. Junge Christen leben im Freien. Ein älterer Apostel lebt in der Gefangenschaft in Not. Aber er kennt eine Freude im Herrn, eine Kraft, zu welchen er aufruft, zu einer Freude und zu einer Kraft, ruft er auf die Freien, die Jungen im Freien. Das ist das Thema des Briefes. Wie ein Apostel in der Gefangenschaft, in Not, in der Gebundenheit, Christen im Freien aufruft. Damit das plastisch wird, schildert der Apostel in kurzen Zügen ein ausgezeichnetes Bild von Jesus. Selten in der Schrift haben wir ein solches Bild. Wir haben einige sehr gute Bilder von Jesus, Psalm 22, daraus wurde heute bereits gelesen. Jesaja 53 im Alten Testament, das sind Kreuzbilder, Kreuzesbilder. Wir haben andere Bilder von Jesus im Alten Testament. Und dann haben wir sie in den Evangelien, vier Bilder dort. Und dann manche in den späteren Büchern. Hebräer Kapitel 1 haben wir ein vorzügliches Bild von Jesus. Darauf machte mich ein älterer Christ einmal aufmerksam, als ich junger Soldat war. Und ich besuchte ein christliches Heim für Soldaten. Und dort war ein Seelsorger. Und er zeigte mir, schau mal, hier ist ein Bild von Jesus. Es gibt solche Bilder. Und wir haben ein solches in Kolosser Kapitel 1 und auch in Philipper Kapitel 2. Und dann hat er einige sehr praktische Worte anzuschließen. In den Versen 12 und ferner. Und dann kommt er auf sich selbst zu sprechen. Vers 17, 18 und weiter. Da schildert er seine eigene Freude an seiner Bereitschaft, sich für die Philipper einzusetzen und wenn es bis zum letzten Blutstropfen käme. Er sagt, ich arbeite für euch. Er schildert sich wie ein Bote, der nach Philippi gelaufen ist mit einer großen, freudebringenden Botschaft. Diese hat er dort abgeliefert und ist weitergelaufen. Und er weiß, dass diese Botschaft in Philippi etwas ausgerichtet hat. Er selbst musste dafür ins Gefängnis, in Stock. Wir kennen die Geschichte, aber er ließ sich nicht entmutigen. Er und Silas haben in der Mitternacht angefangen zu singen. Schlafen konnten sie wohl kaum. Und dann haben sie gesungen zur Ehre des Herrn, für die sie leiden durften, wie Petrus und Johannes einmal zuvor. Das wissen die Philipper. Das können sie noch gut in Erinnerung rufen. Paulus macht also darauf aufmerksam, ich habe mich eingesetzt dafür, dass ihr an Jesus glauben dürft. Da fällt das Wort Glauben. Für euren Glauben habe ich mich aufgeopfert. Da greift er zurück zum Alten Testament und gebraucht das Bild des Opfers. Er hätte sich, sagt er, aufgeopfert in der Arbeit für ihren Glauben an Jesus. Und dann fügt er hinzu, denn im Alten Testament wurde manchmal noch ein Trankopfer über das Opfer, das ein Tier, ein Fleischopfer war, wurde ein Trankopfer ausgegossen. Zusammen ein Bild von der Kreuzigung. Wir haben es wieder in einem nachträglichen Bild im Mahl des Herrn. Brot, das uns an den Leib erinnert. Der Trank, der uns an sein Blut erinnert. Ja, sagt Paulus, wenn ich aufgeopfert werde mit meinem Leib und mit meinem Blut, dann darf ich Christus ähnlich sein. Das war er auch. Aber er hält sich selbst vor, ihnen vor, als Beispiel. Es ist ja so, wenn wir miteinander nicht auskommen können, und das war ein wenig der Fall in Philippi. Es gab Christen, die konnten nicht miteinander auskommen. Sie hielten sich aneinander auf konnten nicht übereinander wegschauen zu Jesus. Die Augen blieben haften. Da zeigt sich Paulus, er zeigt ihnen Jesus und er zeigt ihnen sich selbst. Es ist so, wir sind uns selbst in dem Augenblick wichtiger als der andere. Und da sagt Paulus, lasst es umgekehrt sein. Zunächst einmal lasst Jesus euch wichtig werden. Und dann wird's einfacher. Das nimmt die Leiden nicht ganz ab. Das nimmt den Schmerz, das Unbequeme in unserer Seele nicht ganz weg. Es ist schwer, einen anderen zu lieben. Wir alle machen das Leben für andere schwer, sagt der Professor Dr. Adolf Schlatter. Denn wir alle sind aus demselben Holz gebastelt. Und jeder von uns liegt dem anderen früher oder später einmal kommt ihm in die Quere, ja? Das sollten auch wir wissen. Und wenn der andere uns schwierig zu sein scheint, dann ist es, weil wir uns selbst zu wichtig nahmen. Und da zeigt ihnen Paulus auf sehr diskrete, liebevolle Weise, demütige Weise. Schaut einmal, ich bin bereit. Ihr wisst, was ich geopfert habe. Ihr wisst, was damals in Philippi geschah. Ihr wisst, dass ich jetzt im Gefängnis bin, weil ich euch nicht Israeliten das Heil, die Botschaft vom Heil gebracht habe. Aber ich bin bereit, das weiterzutun. In Kapitel 3 sagt er, damals vor Damaskus habe ich alles dran gegeben, meinen Ruf, alles, weil mir Christus vor Augen gestellt wurde. Ihm gingen die Augen auf für den Wert dieses Gekreuzigten. Und hinfort sagt er, Vers 8, Kapitel 3, das ist immer noch so. Das war nicht nur einmal so. Ja, jetzt auch. Und es wird so bleiben, bis ich das Ziel erreiche. Ich werde stets alles andere für Auswurf, ja, für Schaden achten, damit ich eines Tages dort ankomme mit Freude. Bis zum letzten Blutstropfen ist er bereit, sich für andere einzusetzen. Macht es mir nach, kann er gleichsam sagen. Und dann gibt er uns zwei andere Beispiele. Den Timotheus, das Beispiel des Timotheus. Und dann das Beispiel dieses Epaphroditus. Von diesen beiden kann man sagen, sie waren ebenfalls Christus ähnlich und bereit, in den Tod zu gehen, wie Jesus das tat, für andere, zu ihrem Wohl. Von Epaphroditus sagt er das genau so, dass er bis zum Tode, bis zum Rande des Todes bereit war. Weil er sich einsetzte, kam er dem Tode nahe. Von Timotheus sagt er es anders. Er sagt, ich habe nur diesen, der wirklich nur sucht, was Jesus gehört. Er hatte manche Mitarbeiter. Aber mir ist wichtig geworden, dass dieses in die Geschichte eingegangen ist. Wir kennen einige Namen der anderen Mitarbeiter. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt hat er nur einen, der seines Sinnes ist und der Christi Sinnes ist. Also das sind Männer, Timotheus und Epaphroditus, die Christus ähnlich sind, bis zur Hingabe des Letzten. Und dieser Epaphroditus, der bekommt nun einige Titel. Wir haben sie in Vers 25. Er heißt meinen Bruder. Mein Bruder. Alle Christen sind Brüder. Aber nicht alle Christen, nicht alle Brüder sind brüderlich. Und wenn Paulus hier sagt vom Epaphroditus, meinen Bruder schicke ich, dann wird er wohl sagen wollen, er ist es in echtem Sinne. Da brauche ich keine Abstriche zu machen. da brauche ich keine Anführungsstriche zu benutzen, um ihn so zu bezeichnen. Die kann ich weglassen, denn er ist, was er heißt, Bruder. Und er ist es für mich. Er ist mein Bruder. Ja. Wie schön, wenn man solche Christen hat, die einem zur Seite stehen. Manchmal führt uns der Herr zwar in die Einsamkeit, er nimmt uns sämtliche Gemeinschaftsmöglichkeiten. Das kommt vor im Leben. Aber immer wieder schenkt er uns dann auch die Freude der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit Brüdern, Schwestern, mit denen wir sprechen können. Nicht über alle Themen, denn jeder von uns ist verschieden, auch in der Erfahrung. Aber doch in Christus wissen wir uns eins und dort dürfen wir uns treffen. Das war so bei Epaphroditus. Als der nach Rom kam, fand Paulus in ihm einen Gleichgesinnten, mein Bruder. Aber dieses Fürwort, Pronomen mein, dürfte sich auch auf die nächsten zwei Titel beziehen. Er ist mein Mitwirkender, mein Mitarbeiter. Etwas mehr als Arbeiter, ein Wirkender, der etwas zustande bringt, der etwas bewirkt. Dazu muss man natürlich arbeiten. Paulus sagt in Kapitel 1 dieses Briefes: Wenn es mir gegeben ist, weiter zu leben, dann wird das für mich Frucht der Arbeit bedeuten. Und dann habe ich überlegt, Frucht, ja, das ist schön. Aber er sagt nicht Frucht nur. Er sagt Frucht der Arbeit. Bevor die Frucht da ist, braucht es die Arbeit. Die Reben tragen nicht von selbst Trauben. Ja, da muss man im Vorjahr schon an die Beschneidung ran. Ich weiß nicht, wie viele Rebzweige man hier stehen lässt. Manchmal einen Rebzweig, manchmal zwei, ich denke sogar drei manchmal. Stimmt das? Auf jeden Fall ganz wenige. Ja, da muss beschnitten werden, das ist ein Stück Arbeit. Ja. Und dann gibt es andere Arbeit, bis im Herbst man die Frucht genießen darf. Paulus weiß, am Leben zu bleiben bedeutet Arbeit. Ist das für uns auch so? Oder wollen wir unseren Ruhestand genießen im Alter? Ja. Ich bin nicht hier, ich bin nicht am Leben, ich bin nicht auf dieser Welt, um hier schon das Paradies zu genießen. Das muss ich mir immer wieder sagen. Solange der Herr die Kraft gibt, haben wir Arbeit zu tun. Ein früherer Student hatte Anlass, mir zu schreiben, und machte die Bemerkung, er meinte, ich sei im Ruhestand. Und dann sagt er, Ruhestand ist manchmal weder Ruhe noch Stand. Nun, das stimmt. Das sind weltliche Ausdrücke aus der Arbeitswelt, wo das alles so schön geregelt ist, bis zu diesem Jahrgang oder bis zu diesem Jahr arbeitet man und dann geht man in den Ruhestand. Im Englischen sagt man, man zieht sich zurück, ja, von der Arbeit, die man getan hat. Ich habe mich oft zurückgezogen, aber das heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeitete. Ja. An jedem Tag ziehe ich mich zurück. Ja. Ich gehe zur Ruhe. Ja. Das ist vielleicht nicht Ruhestand, sondern Ruhe liegen, aber man hört auf zu arbeiten. Auch Gott hörte auf zu arbeiten. Für einen Tag. Und dann ging es weiter. Ja? Solange wir hier auf der Erde sind, bedeutet, am Leben zu bleiben, Arbeit. Da ist Paulus uns ein Beispiel. Und es gibt keinen Christen, und sei er noch so bettlägerig, der ohne Arbeit sein muss. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Leben nicht zur Ruhe kommt, bis Jesus kommt und uns abholt. Wir sind hier zum Arbeiten. Und das war ein Timotheus und das war ein Epaphroditus, ein Mitwirkender. Mit Paulus zusammen, der hielt Schritt gleichsam. und mit Paulus Schritt zu halten, das wird wohl einiges bedeutet haben. Und dann bekommt er noch einen dritten Titel. Er ist mein Mitstreiter. Das haben wir oft vergessen, dass die Gemeinde zum Kampf aufgerufen ist. Zum guten Kampf allerdings, nicht zum bösen Kampf. Man erzählt die Geschichte von einem englischen Offizier. Er war Schiffskapitän. Und er gehörte zu der Flotte, die von England zog, um Kanada den Franzosen zu entreißen im Siebenjährigen Krieg. Sein Schiff war eines der ersten, das vor Quebec ankam. Er war Protestant, ein eifriger, ein solider. Und als sie vor diese Stadt, die liegt oben auf einem Berg, und dann kommt der Abhang und unten ist der St. Lorenz Fluss. Und als sie diesen Fluss hinauf zogen, sieht er die Stadt da oben mit den Statuen, mit den Bildern, und ein Zorn ergreift ihn, ja. Dieser Katholizismus, ja. Und dann gibt er Befehl seiner Mannschaft, sie doch abzuschießen. Der Kampf hatte noch nicht begonnen, aber er dachte, das kann ich schon mal machen. Ja. Und die Soldaten haben eins nach dem anderen, es gab viele solche Statuen, eins nach dem anderen haben sie abgeschossen. Und dann kam der Rest der Flotte und der Kampf sollte beginnen, der Angriff auf die Stadt. Zu ihrem Leidwesen entdeckte die Mannschaft dann, dass sie keine Munition mehr hatte. Sie hatte die ganze Munition für die Heiligen gebraucht, ja, die sie abgeschossen hatten. Diese Geschichte befand sich in einer methodistischen Zeitschrift und die Anwendung liegt auf der Hand. Wir verbrauchen unsere Kraft und Zeit und Munition allzu oft füreinander. Aber wir müssen im Kampf bleiben. Nur müssen wir, das ist das Ringen der Gemeinde Jesu von jeher, auszusortieren. Wo ist der Feind? Kann ich ihn identifizieren? Das ist schwer. Warum? Weil sie verkleidet sind. Ja. Da gab es doch vor einigen Jahren so ein richtiges Chaos auf der Autobahn. Da sieht ein Fahrer auf der Autobahn einen Polizisten, der hält ihn an. Das heißt, er sieht so aus. In deutscher Polizistenkleidung. Er hält an, wird beraubt. Ja. Diebe, Gauner, hatten sich in Polizistenkleidung eingedeckt. Und wenn jetzt die wahre Polizei sich eingeschaltet hat, dann sind sie einfach vorbeigefahren, denn sie waren nervös geworden. Jetzt plötzlich war Polizeikleidung ein Zeichen von einem Dieb und dem wollten sie aus dem Weg fahren. Ja. Das gibt es. Paulus sagt, der Satan kann sich verkleiden wie ein Engel des Lichts. Und da ist es wirklich schwer zu unterscheiden, wo ist jetzt der Satan, wo ist der Bote Gottes. Bis die anfangen, sich zu bewegen und zu sprechen, aha, das ist eine andere Stimme. Es braucht manchmal Zeit. Und Jesus sagt, die Frucht, die kann es manchmal erst zeigen. Da müssen wir abwarten. Wir wissen, dass der Herr seinen Kampf führt. Er ist nicht auf uns angewiesen, diese nicht zu identifizieren, auszuschalten. Müssen wir nicht immer. Aber wo wir den Feind identifizieren können, da müssen wir Stellung beziehen. Müssen wir. Und manche Christen sind müde geworden. Und die verstehen sich selbst nicht mehr als Soldaten. Wir bleiben Soldaten. Epaphroditus ist ein Soldat. Und er streitet zusammen mit Paulus. Gott schenke uns das, dass wir Streiter Jesu bleiben. Das sind die Titel, die Epaphroditus von dem bewährten Apostel Paulus bekommt. Er hat aber noch zwei andere Titel für ihn. Das sind Titel, die er von Philippi her mitbringt. Paulus bezeichnet ihn als seinen Bruder, seinen Mitwirkenden, seinen Mitstreiter. Die Philipper, für sie war dieser Epaphroditus ein Gesandter, im Grundtext Apostolos, ein Apostel. Er war für eine bestimmte Aufgabe nach Rom geschickt worden, um eine Gabe dorthin zu bringen. Wie lange man erwartete, dass er da sei, wissen wir nicht. Es kann sein, dass er bald zurückkommen sollte. Auf jeden Fall ist er dort schon einige Zeit geblieben. Das sagt uns die Tat. Also, der Mann war einige Zeit in Rom, wahrscheinlich um ihm dort zu dienen, in seiner Not. Zunächst einmal lieferte er die Gabe ab, für die Paulus sich in Kapitel 4 reichlich bedankt. Aber dann hat er ihm sonst wo wie auch noch gedient. Er ist also ein Gesandter und ein Dienstleistender, zu unterscheiden von Diener. Das Wort, das hier gebraucht wird, hat einen zweifachen Hintergrund, wie das manchmal so ist, im Neuen Testament, weil das Neue Testament in der griechischen Sprache geschrieben wurde, aber vom Inhalt her oft zurückgeht auf das Alte Testament. Und so haben wir zwei Bedeutungsströme manchmal in einem Wort. Und das ist hier der Fall. Das griechische Wort heißt Leturgos. Im Griechischen konnte das, oder vielleicht auch bei den Römern, konnte das jemand sein, der wohlhabend war, begütert war, aber wahrscheinlich zeigen wollte vor der Öffentlichkeit, dass er nicht nur für sich selbst lebt. Auf jeden Fall konnte es vorkommen, dass er ein Projekt annehmen würde. Vielleicht wurde da ein Schiff gebaut und er war wohlhabend genug, dieses Schiff auszurüsten. Vielleicht für die Marine, vielleicht für die Wirtschaft, um Güter hin und her zu führen. Das war dann sein Auftrag, beziehungsweise dieses Projekt hat er dann in Angriff genommen. Oder irgendein anderes Projekt, das hat er dann übernommen. Oder er nahm sich Zeit, irgendeinen Dienst zu tun. Einen Dienst leisten. Er leistete einen Dienst aus eigenen, freiwillig, aus eigenen Kräften, aus eigenen Finanzen. Das ist die griechische Seite. Das Wort hat noch eine hebräische Seite. Im Alten Testament haben wir den Priester. Und wir haben die, die wie Priester dienen. Ein Priester steht ja zwischen Mensch und Gott. Leistet einen Dienst für Menschen vor Gott. Leistet einen Dienst für Menschen, für Gott vor Menschen. Das schließt die Evangelisation ein. Er hatte Gottes Wort zu verkünden. Er hatte ein Lehrer zu sein und so weiter, nicht nur Opfer zu verwalten. Also der zwischen Volk und Gott steht, der vermittelt, der da einen Dienst leistet. Er war dazu berufen. Das war seine Aufgabe. Nun, wir wissen nicht genau, wie dieses Wort auf Epaphroditus passt. Auf jeden Fall gebraucht Paulus dieses Wort. Und wir können es für uns selbst anwenden, von diesen Hintergründen her, und uns sagen, dass wir für Jesus aus freien Stücken arbeiten dürfen, mit allen unseren Kräften, mit allen unseren Gaben und Gütern. Wir dürfen diese einsetzen, aber nicht einen Namen zu machen, wie das oft wohl der Fall gewesen ist zu alter Zeit bei den Griechen, sondern um Jesus einen Namen zu machen, ihm. Und wir dürfen uns für andere einsetzen. Wir dürfen, wenn sie nicht mehr können, dann für sie beten oder ihnen Lasten abnehmen. Oder Aufgaben abnehmen. So dürfen wir Dienstleistende sein, aber wir dienen dabei Gott. Aber wir nehmen anderen das Schwere ab, immer wieder. Paulus ist so ein Mann. In seiner Not, er könnte ja manch einen Diener gebrauchen, aber er ist ein Mann, dessen Augen immer anderswo sind. Ja, was brauchst du? Und betet für andere, nimmt sich Zeit für andere. Das will geübt werden und darum bete ich. Er kann auch für Gott da sein, vor Menschen. Ein Bote Gottes. Er kann von Gott herkommen und anderen dienen. Auch das wird im Leben von Epaphroditus der Fall gewesen sein. Also, er ist ein Gesandter Philippis, der die Gemeinde Philippi, und ein Dienstleistender für Paulus in seiner Not. Und diesen will er schicken. Diesen finde ich es für nötig zu schicken. Warum für nötig? War er nicht in Rom nötig? Brauchte Paulus ihn nicht? Oh ja. Aber aus verschiedenen Gründen findet Paulus es nötig, ihn zu schicken. Vers 25 haben wir dieses, Ende 25, und dann Vers 26, Anfang. Da er sich nach euch allen sehnte und sehr bekümmert war, weil ihr hörtet, dass er krank war, da er sich nach euch allen sehnte, fand ich es für nötig, ihn zu schicken. Das fand ich interessant. Das wird wohl nicht jedes Mal so sein, aber in diesem Fall ist es so. Nicht jedes Mal, wenn wir uns nach jemandem sehnen, ist es uns vergönnt, dann auch dahin zu gehen. Aber das ist für Paulus ein Beweggrund. Der Epaphroditus wird von Philippi nach Rom geschickt, um Paulus zu helfen. Aber dort dient er bis zum Tode dem Herrn. Aber mittlerweile merkt Paulus, der sehnt sich so nach der Gemeinschaft mit seinen Geschwistern. Nicht, weil er in Philippi zu Hause ist und nach Hause möchte, nicht Heimweh. Er sehnt sich nach den Brüdern und Schwestern. Das ist Liebe in Christus. Und Paulus merkt, hier ist etwas Echtes. Und er kommt auf den Gedanken, aha, diese Sehnsucht, das kann ein Zeichen vom Herrn sein, dass es jetzt Zeit ist, ihn zurückzuschicken. Denn der Heilige Geist bewirkt solches. Das habe ich auch erlebt, vor vielen Jahren, noch bevor ich verheiratet war, im selben Jahr allerdings. Ich war Mitarbeiter an einer Bibelschule. Und ein Evangelist kommt auf mich zu und sagt, ob ich mit ihm reisen würde. Er wollte eine evangelistische Tournee machen und er braucht einen Sänger. Und dann habe ich darüber gebetet. Und ich stellte fest, das war objektiv, ich stellte bei mir fest, einen Wunsch, ein Verlangen. So etwas würde ich gern tun. Und in meinem Beten erkannte ich, das kann ein Hinweis vom Herrn sein. Das ist nicht immer so. Aber wer den Herrn kennt und wer den Heiligen Geist kennt, der kann das dann mehr oder weniger aussortieren. Es war ein Zeichen für mich, dass der Herr mich in die Richtung schob. Und das war auch wirklich vom Herrn, das hat sich herausgestellt. Auf jeden Fall ist mir wichtig geworden, diese Liebe, auf die Paulus reagiert. Das ist etwas Sensibles. Paulus erkennt das. Aber auch Vers 28. Umso einiger also habe ich ihn geschickt. Jetzt sagt ihr, braucht er die vollendete Gegenwartsform. Als ob Epaphroditus jetzt schon in Philippi ist. Der Brief wird jetzt gelesen und die hören das jetzt. Paulus hat ihn geschickt, jetzt ist er da. Umso einiger habe ich ihn geschickt, damit, wenn ihr ihn wieder seht, ihr euch freut. Ist das nicht schön? Der Epaphroditus hat Freude, die Geschwister zu sehen, und sie haben Freude, ihn zu sehen. Und diese Freude gönnt uns der Herr. eine Freude aus der Liebe. Man merkt, ich habe einmal ein Studium gemacht über die Gemeinschaft zwischen den Versammlungen der Kinder Gottes im Neuen Testament. Da gibt es kreuz und quer allerlei und vielerlei Verbindungen, Begegnungen. Wenn Paulus unterwegs ist, schaut er sich um. Ja, jetzt halten wir an hier in Tyros. Tyros oder Sidon. Sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und das Schiff macht hier Halt, muss wohl umladen oder müssen sie umsteigen. Und sofort ist er nach Ausschau. Gibt es hier Gläubige? Ich kam in eine neue Gemeinde und lernte ich einen Bruder kennen. Nun, ich interessierte mich für ihn und er war im Süden gewesen oder wollte in den Süden. Er kam wohl zurück aus dem Urlaub in Mexiko. Und dann fragte ich, habt ihr da Gemeinschaft haben dürfen? Es waren doch einige Wochen, ja. Und das war für ihn kein Thema, ja. Er war nicht dorthin gefahren, um Gemeinschaft zu haben. Seine Gemeinde war hier. Und jetzt war er in Urlaub gefahren, ja. Und dann merkte ich das Denken. Das war kein Anliegen, ja. Welch eine Armut. Wo immer wir sind ja eine Gemeinde Jesu. Und dann halten wir Ausschau, wo gibt es noch Glieder am Leib Jesu, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Ja? Das ist der Epaphroditus. Nun, wir haben eigentlich nur hineingeschmeckt in diesen Bericht, in diese kurze Biografie dieses Mannes. Und jetzt bekommt ihr eine Hausaufgabe. Seid ihr bereit? Wir kamen her, nicht um Spaß zu haben. Ja? Gemeinde Jesu ist ein Stück Arbeit. Mit dem Wort Gottes arbeitet man. Und jetzt nehmt ein Stück Wort Gottes nach Hause und arbeitet weiter an diesem Text. Macht euch Notizen und lasst euch den Epaphroditus als einen Christusähnlichen einmal wichtig werden. Ihr müsst es nicht tun. Aber wenn ihr einen großen Segen haben wollt, dann kann das eine sehr gute Beschäftigung sein. Jetzt wollen wir noch zusammen beten. Wir stehen auch dazu. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir Worte aus deinem Munde haben und Berichte aus den Federn anderer, die dich beschrieben haben, und dann wiederum Berichte von solchen, die dir ähnlich waren, sodass uns reichlich vor Augen geführt wird, was du dir darunter vorstellst, dass wir dir ähnlich werden sollen. O Herr, lass uns echt sein, durch und durch echt. Und lass uns wirklich in jeder Phase unseres Lebens dir ähnlich werden, in Wort und in Wandel. Und lass es dann zu deiner Ehre und der Ehre des Vaters gereichen. Segne einen jeden hier. Danke, Herr, dass wir uns nie zum letzten Mal sehen. Amen. Wir nehmen Platz.